Ich habe ja vorhin schon vor der Meditation ein paar einführende Worte gesagt zu Vesak, also Vesak, das Fest, was wir heute feiern, als das Fest der Erleuchtung des Buddha. Und ein ganz wichtiges Fest in der buddhistischen Tradition, auch das, was, soweit ich weiß, von allen Traditionen gefeiert wird. Es ist nicht so, dass alle buddhistische Schulen immer die gleichen Feste feiern. Wir haben teilweise verschiedene Betonungen. Aber soweit ich weiß, nach allem, was ich gehört habe, ist Vesak das Fest, was in der ganzen buddhistischen Welt überall gefeiert wird. Und abgesehen davon, was wir da feiern, nämlich die Erleuchtung des Buddha, finde ich auch die Tatsache, dass alle Buddhisten das feiern, sehr wichtig, als eine Art Gemeinsamkeit auch mit anderen buddhistischen Traditionen. Das ist etwas, was mich persönlich auch sehr berührt und inspiriert. Ja, vielleicht weiß nicht jeder von euch, was das Wort Vesak bedeutet oder woher das kommt. Vesak kommt von dem Namen Vesaka, und das ist der Name eines Monats im indischen Kalender. Der indische Kalender ist ein anderer als der, den wir im Westen haben, oder der traditionelle indische Kalender. Und einer der Monate dort war der Monat Vesaka, und der fällt auf unseren April, Mai ungefähr. Und der Tradition nach hat der Buddha die Erleuchtung erlangt in der Vollmondnacht des Monats Vesaka. Ja, so in der Nacht, als der Vollmond schien, so sagt es die Tradition, hat der Buddha Erleuchtung erlangt. Und deswegen wird das Fest auch eben in Erinnerung daran Vesak genannt. Und um dieses Ereignis ranken sich natürlich sehr, sehr viele Legenden. Es gibt wahrscheinlich kaum irgendein Ereignis im Leben des Buddha, wo so viele Geschichten drum gesponnen wurden, so viele Legenden entstanden sind, wie um die Erleuchtungsnacht oder die ganzen Ereignisse in den Tagen davor und in den Wochen danach auch. Sehr, sehr viele Geschichten darüber. Und auch wiederum, die sind nicht alle einheitlich in allen Schriften, die man findet. Also es gibt verschiedene Aufzeichnungen vom Leben des Buddha, und man findet nicht alle Legenden immer genau gleich. Die haben sich teilweise anders entwickelt. Manche Legenden findet man nur in bestimmten Versionen von der Geschichte, von der Erzählung vom Leben des Buddha. Aber manche Legenden findet man auch in allen Traditionen, in allen Schriften, die vom Leben des Buddha erzählen. Und ich denke, dass viele dieser Ereignisse sehr bekannt sind. Ja, so, dass wir die kennen von früheren Vorträgen oder einfach, weil wir dann ein bisschen was über das Leben des Buddha wissen. Zum Beispiel wissen wir alle, dass der Buddha Askese geübt hat, dass einer der Versuche, die er gemacht hat vor seiner Erleuchtung, um zur Wahrheit durchzubrechen, war, dass er dachte, er könnte das mit asketischen Methoden, mit Selbstkasteiung bewirken, und dann viele Jahre lang das geübt hat, und zum Schluss, so sagen es auch die Schriften sehr bildlich, ganz abgemagert und eigentlich schon fast am Rande des Todes war, weil er sich seinen Körper so gequält hatte, dass er eigentlich keine Kraft mehr hatte. Und eines der ersten Ereignisse, die so mit der Erleuchtung zu tun haben, ist seine Entscheidung, wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Und da gibt es wiederum ganz viele Ausschmückungen. In einer Version ist es ein Mädchen namens Sujata oder eine junge Frau namens Sujata, die ihm die erste Speise reicht. In anderen Versionen sind das Schwestern, die das machen. Und es wird dann, der Tradition nach, wird gesagt, es war eine Milchspeise. Das genau wissen wir nicht, vielleicht eine Art Milchreis oder sowas. Und wie er dann, nachdem er diese Speise genommen hat, wieder Kraft in seinen Körper fließt und er sich bereit fühlt, diesen entscheidenden Kampf zu führen, der dann zur Erleuchtung führen wird. Ich werde die gar nicht erzählen, diese ganzen Ereignisse, weil ich denke, wir kennen die alle so gut. Ich nenne nur ein paar. Wir wissen alle, dass er unterm Bodhibaum Erleuchtung erlangt hat. Das heißt, dass er unter einem wunderschönen Feigenbaum sich setzte, um den auch alle möglichen Mythologien sich ranken. Und wir wissen, wie er mit Mara gekämpft hat in der Nacht, in der langen Nacht, in der Erleuchtung, wie er Kämpfe auszustehen hatte mit den Armeen von Maras Dämonen, wie er dann von Maras Töchtern, Maras Töchter versuchten, ihn zu verführen, und wie Selbstzweifel ihm begegnete in der Form von Maras Herausforderung: Wer bist du eigentlich, dass du hier sitzt? Und die Erdgöttin, wir kennen die wahrscheinlich, die Episode der Erdgöttin, die bezeugt, dass der Buddha, oder der noch nicht Buddha, der Bodhisattva über viele, viele Leben lang die Vollkommenheiten, die Tugendvollkommenheiten geübt hat. Das sind alles diese Legenden, die um diese Erleuchtungsnacht kreisen. Und wie er dann unter dem sinkenden Vollmond endlich diese Erfahrung gemacht hat, so in Anführungsstrichen, oder dieses Erlebnis, diese Einsicht gehabt hat, die wir heute Erleuchtung nennen. Und das feiern wir an Vesak, die Erinnerung an dieses Geschehen, an dieses Ereignis der Erleuchtung. Aber man könnte jetzt eigentlich sagen, naja, ist ja schön und gut. Der Buddha war ja nicht der einzige Erleuchtete, den es gab. Ja, diesen Kampf mit Mara, den hat ja nicht nur er auszustehen gehabt. Den haben wahrscheinlich alle Erleuchteten irgendwie auszustehen gehabt. Und ich denke, selbst wenn wir unsere eigene Praxis gucken, haben wir bestimmt auch schon so manchen Clinch mit Mara gehabt. Vielleicht bestimmt nicht in dem Maße wie der Buddha, aber Mara begegnen wir immer, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind. Und wahrscheinlich werden so die Angriffe von Mara auch immer mehr, je weiter wir spirituell kommen, je weiter wir uns vielleicht Einsicht nähern, desto mehr wird Mara sich da einmischen und versuchen, uns davon abzuhalten. Das heißt, der Buddha ist überhaupt nicht der Einzige, der jemals mit Mara da kämpfen musste. Und man findet auch in den Schriften so Geschichten, wie die Mönche und die Nonnen besucht werden von Mara und die dann Gespräche mit Mara führen und Mara versucht, die doch zu überzeugen, dass was sie da machen, Quatsch ist und dass es doch viel schöner wäre, wenn sie wieder nach Hause gehen und ein bequemes Leben führen. Also das Mara kommt nicht nur in Erleuchtungsnacht vor, der ist sehr oft in den Schriften da, auch teilweise in sehr witzigen Episoden. Und für, ja, vielleicht zur Erläuterung Mara. Mara steht einfach in der buddhistischen Tradition für all die Leidenschaften, die uns überwältigen, für all die Leidenschaften, die uns auch vom spirituellen Leben abbringen wollen. Im Grunde genommen könnte man sagen, für alle dem war Mara ist all das, was dem spirituellen Leben entgegensteht. Das ist sozusagen die gegensätzliche Tendenz zum spirituellen Leben. Ja, und dieser Kampf ist von vielen erfolgreich ausgefochten worden. Ja, es gab Unzahlen von Erleuchteten. Es ist nicht, als sei der Buddha der einzige Erleuchtete, von dem wir wissen. Unzahlen, zahllose seiner Schüler haben Erleuchtung erlangt, haben diesen Kampf erfolgreich ausgefochten. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn dann die Erleuchtungsnacht vom Buddha so zentral? Warum feiern wir insbesondere die Erleuchtung des Buddha und nicht die Erleuchtung vieler anderer seiner Schüler? Und um die Frage zu beantworten, müssen wir einen kleinen Ausflug machen in die buddhistische Kosmologie, also die Lehre von, ja, von der Entstehung, könnte man sagen, des Universums oder von die buddhistischen Vorstellungen, die es gibt über das Universum. Viele Religionen und darunter auch das Christentum haben Schöpfungsmythen. Ja, also Mythen, wir kennen bestimmt alle den christlichen Schöpfungsmythos, wie Gott die Welt erschaffen hat in 6 Tagen. Und es gibt in anderen Religionen vergleichbare Mythen, wie die Welt erschaffen wird, wo also ein erster Anfang in einem Mythos ausgedrückt wird, ein erster Anfang der Welt. Der Buddhismus hat nicht so einen Schöpfungsmythos, einfach aus dem Grund, dass der Buddhismus sagt, es gibt nicht einen ersten Anfang dieser Welt, oder zumindest ist kein solcher Anfang erkennbar. Man kann nicht sagen, dass das Universum irgendwo an einem bestimmten Punkt in der Zeit entstanden ist. Buddhistische Sicht ist mehr, dass es durch den unendlich weiten Raum unendlich viele Welten gibt oder sogar Weltensysteme. Das heißt manchmal die Systeme von 1000 Welten. Vielleicht können wir uns da Universen innerhalb eines Universums vorstellen. Und diese Weltensysteme sind durch den grenzenlosen Raum verstreut und sie sind genau wie alle Dinge von der Vergänglichkeit auch behaftet. Das heißt, sie entstehen aus dem, könnte man sagen, gewissen Chaos, sie formen sich, sie entwickeln sich, sie entfalten sich und irgendwann haben sie ihren Höhepunkt erreicht und dann beginnt ein Prozess des Verfalls und der Auflösung, bis dieses Universum oder dieses Weltensystem sich wieder aufgelöst hat und an anderer Stelle entstehen neue Weltensysteme. Das ist so eine unglaublich weite Vision, die der Buddhismus hat. Und ich weiß nicht, ob allen das so bekannt ist. Ich glaube, wir reden nicht sehr oft über diesen Aspekt der buddhistischen Lehre. Man könnte es vergleichen mit einem riesenhaften Ozean, auf dem Wellen steigen und sinken zur gleichen Zeit. Ja, hier steigt eine Welle, da sinkt eine Welle. Und zahllose Wellen auf dem Ozean steigen und sinken. Und so entstehen zahllose Welten immer wieder und lösen sich wieder auf, verfallen wieder. Und das Ganze durch anfangs- und endlose Zeit hindurch. Also es ist nicht, als gäbe es davon einen festen Anfang und auch kein festes Ende. Die Frage nach dem Anfang, dem Ende des Universums wurde vom Buddha immer zurückgewiesen als eine der nicht beantwortbaren Fragen. Das ist einfach eine Frage, deren Antwort nicht in Logik zu fassen ist. Ja, und vielleicht um uns vorzustellen, um welche Zeiträume es sich da handelt, so in der buddhistischen Tradition, es wird gesagt, dass die Zeit, in der so ein Weltensystem sich bildet, entfaltet, besteht und dann sich allmählich wieder auflöst, das wird ein Kalpa genannt. Das ist der Sanskrit-Ausdruck, Kalpa. Manchmal wird es übersetzt als Weltalter oder auch als Äon. Und so ein Äon dauert so lange, wird gesagt, in einem Bild, wie wenn man sich vorstellt, es gäbe einen riesenhaften Felsblock von einer Meile Länge, einer Meile Breite, einer Meile Höhe. Und dieser wäre aus soliden Felsen, ohne den kleinsten Riss, ohne das kleinste Löchlein, fester, massiver Fels. Und wenn einmal alle 100 Jahre jemand käme und mit einem zarten Seidentuch einmal daran entlang streift, so lange, wie das dauern würde, bis der Felsblock ganz abgetragen wäre, so lange ist ein Kalpa, wird gesagt. Also das ist ein Bild, was unsere, vielleicht unsere Vorstellungskraft ansprechen kann, dass es sich um unendliche Zeiträume handelt. Und innerhalb dieser Entstehung von Welten, fließt auch, es ist nicht nur, als würden da Welten entstehen. Im objektiven Sinne ist es auch, dass Bewusstsein fließt durch diese Welten hindurch. Und Bewusstsein verfeinert sich, Bewusstsein wird wieder grober. Bewusstsein findet entsprechende Formen, denen es sich verkörpert in diesen Welten. Das heißt, wir haben auch die Entwicklung von Leben, die Evolution ist auch Teil von diesem Prozess. Und das Wachsen von Bewusstsein. Und das Ganze nennt man das Samsara. Ich meine, wir kennen alle den Begriff Samsara, aber Samsara ist diese Gesamtheit von diesem Entstehen und Vergehen, diesem ganzen Kreis des Lebens, diesem Zyklus. Und es umfasst überhaupt nicht nur das materielle Universum, sondern auch Welten, die nicht mit den Sinnen wahrnehmbar sind. Andere Welten, die sind im Buddhismus auch ganz klar, werden die als vorhanden beschrieben. Ja, Bewusstsein kann sich in bestimmten Formen in diesem Universum verkörpern und kann wachsen. Bewusstsein kann sich entfalten. Und was immer wieder passiert, ist, dass dann Bewusstsein Erleuchtung erlangt, dass also Buddhas entstehen, Erleuchtete. Das ist Teil dieses Prozesses, wo Bewusstsein ist, wo also ein Potenzial für Erleuchtung ist. Da wird, wenn die Bedingungen richtig sind, ein Erleuchteter entstehen. Jemand wird den Dharma finden, jemand wird durchstoßen zum Transzendenten und der wird dann ein Buddha genannt. Aber es ist gar nicht so, dass das sehr oft passiert, sondern es wird gesagt, es gibt auch Kalpas, wo kein Buddha entsteht. Also es gibt diese ungeheuer langen Zeiträume, wo kein erleuchtetes Bewusstsein entsteht, wo also die Wesen in Dunkelheit irren, wo es keinen spirituellen Pfad gibt. Und ein Buddha ist derjenige, der aus eigener Kraft und ohne eigenen Lehrer irgendwann durch eigene Praktik und nachdem er sich auch zahllose Leben lang darauf vorbereitet hat, diesen entscheidenden Durchbruch schafft, den Durchbruch ins Transzendente und erleuchtetes Bewusstsein hervorbringt. Das ist, was ein Buddha tut. Und ein Buddha, was auch ganz wichtig ist, ein Buddha tut das nicht nur, sondern er lehrt dann auch einen Pfad, damit andere ihm folgen können. Das heißt, ein Buddha lehrt einen Weg und formuliert einen Weg, der für andere nachvollziehbar ist, sodass viele andere Wesen, Menschen nach ihm denselben Weg gehen können und auch Erleuchtung erlangen können. Ja, aber ihr kennt natürlich alle diese Grundaussage im Buddhismus, alles ist vergänglich. Und das betrifft auch den Dharma, auch der Dharma ist vergänglich. Nicht der Dharma als essentielle Wahrheit oder so, der ist nicht vergänglich. Die Gesetze, die im Dharma ausgedrückt werden, die sind nicht vergänglich. Aber der Dharma als formulierte Lehre ist genauso vergänglich wie alles andere. Also die Worte, die der Buddha gesprochen hat, die werden irgendwann vergessen werden oder sie werden so verzerrt werden, dass sie nicht mehr der Dharma sind. Also alle Lehren, alle Methoden und Praktiken, die wir heute üben, werden irgendwann in Vergessenheit geraten. Der Dharma ist genauso vom Vergehen betroffen wie jedes andere Phänomen. Und irgendwann wird der Dharma die Lehre wieder vergessen. Und dann muss wieder über lange Zeiträume hinweg sich ein neues Wesen darauf vorbereiten, wieder diese Wahrheit aus eigener Kraft zu finden. Wieder aus eigener Kraft zum Transzendenten durchzubrechen und wieder ein Buddha zu werden. Das heißt, ein Buddha im Unterschied zu einem, sagen wir mal, gewöhnlichen Erleuchteten, ist ein bisschen komisch, von gewöhnlichen Erleuchteten zu sprechen, aber ein Buddha ist nicht nur jemand, der Erleuchtung erlangt hat, sondern jemand, der die aus eigener Kraft und ohne Lehrer erlangt hat. Das heißt, der nicht nur Erleuchtung erlangt hat, sondern die Tür geöffnet hat für unzählige andere Menschen, um ihm zu folgen. Und das ist, was wir mit Vesak feiern. Also nicht nur, dass da jemand Erleuchtung erlangt hat, sondern dass jemand diese Tür wieder geöffnet hat für uns, die wir folgen können. Also die Erleuchtung des Buddha ist die unmittelbare Vorbedingung dafür, dass wir heute den Dharma üben können. Und ich denke, das heißt, dass dieses Ereignis für auf das Leben von uns allen einen gewaltigen Einfluss gehabt hat. Vielleicht, wie stark der Einfluss war, hängt vielleicht davon ab, wie lange wir schon praktizieren und wie wichtig das uns ist. Aber ich weiß, auf mein Leben hatte das sicherlich einen ganz gewaltigen, ganz dramatischen Einfluss, dass ich dem Dharma begegnet bin. Und das ist nur möglich gewesen, weil eben in dieser Erleuchtungsnacht der Buddha diese Erfahrung gemacht hat, die wir Bodhi nennen, Erleuchtung. Und ich denke, jeder von uns ist zumindest in einem gewissen Grade davon beeinflusst worden, weil sonst wären wir ja heute nicht hier. Ja, und positiv beeinflusst worden. Also ich denke, ich erinnere mich an eine Aussage von jemandem, der mir ganz unzweideutig sagt, er denkt, wenn er dem Dharma nicht begegnet wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Also für manche war es so wichtig, den Dharma zu treffen. Das ist nicht nur so eine Erscheinung am Rande unseres Lebens, sondern für viele ist das ein fundamentaler Einschnitt gewesen, als sie den Dharma getroffen haben. Ja, und von uns ganz persönlich abgesehen, wenn wir jetzt nur davon absehen, was jetzt der Dharma und der Buddha für uns bedeuten, in unserem kleinen Leben, hat der Dharma natürlich Millionen und Millionen von Menschen über 2500 Jahrtausende Licht und Sinn in ihr Leben gebracht. Das heißt, er war ein ganz gewaltiger Einfluss. Selbst ein Einfluss, könnte man sagen, auf die Geschichte. Ja, sind die Geschichte, der Lauf der Geschichte sicherlich in Asien wäre anders gewesen, wenn es den Buddha nicht gegeben hätte. Ja, und deswegen halten wir dieses Ereignis in Angedenken. Das ist der Grund, warum wir jedes Jahr wieder uns auf dieses Ereignis besinnen und das auch wirklich feiern.